Ich darf Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Veranstaltung von VHS Wissen Live. Und ganz besonders darf ich natürlich unseren heutigen Referenten willkommen heißen und begrüßen, Michael Hochgeschwender. Herr Hochgeschwender lehrt in München Geschichte, ist Spezialist für die nordamerikanische Geschichte. Er hat viele Bücher geschrieben, und die oft bei C.H. Beck erschienen sind, zum Bürgerkrieg, eine Geschichte der USA, hat sich aber auch sehr mit Religionsgeschichte beschäftigt. Ich glaube, Sie sind auch studierter Theologe und Historiker, und hat zu dem heutigen Thema, also zu Trump, auch einen Beitrag in einem sehr lesenswerten Sammelband erschienen, da wo es um Tyrannen geht. Und deswegen der richtige Gesprächspartner wieder einmal bei uns. Herr Hochgeschwender, es freut uns sehr. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Lüdenbach. Vielen Dank, Herr Schulz, für die Einladung heute Abend. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie an einem Sonntagabend Zeit gefunden haben, sich hier einzuwählen. Ich persönlich mag es zwar mehr, wenn man in einem Raum zusammen ist, aber Zoom hat natürlich die Möglichkeit, dass man auch geografisch sehr viel weitere Kreise erreicht. Heute geht es um Donald Trump und den Populismus, und man kann tatsächlich derzeit feststellen, dass mit den sich nähernden Präsidentschaftswahlen in den USA im kommenden November sich erneut in Europa viele Menschen die Augen reiben, wie es dazu kommen kann, dass ein Kandidat wie Donald Trump mit einer der aussichtsreichsten Bewerber für dieses Amt sein kann. Jetzt hat er die Vorwahlen der Grand Old Party, der Republikaner, doch sehr deutlich gewonnen. Also keine der Kandidatinnen und Kandidaten, die gegen ihn angetreten sind, hat auch nur den Hauch einer Chance. Und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er auch im November die Wahlen gewinnt. Da ist die Messe noch nicht gelesen, aber trotzdem gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es ihm möglich sein wird, diese Wahl zu gewinnen. Dies liegt nicht allein an der immer wieder erkennbaren Fragilität des demokratischen Amtsinhabers Joe Biden, dessen Ausfälle inzwischen ja legendär sind, obwohl er bei seiner letzten State of the Union Address doch nochmal gezeigt hat, dass er es auch kann, sondern vor allen Dingen an dem festen Griff, den Trump inzwischen über den Parteiapparat, insbesondere die Fraktion der Republikaner im House of Representatives, entfaltet hat und den er an der republikanischen Basis hat. Trump, das muss man einfach sagen, hat einen harten Kern von Wählern, der bei etwa 35% im Bereich der gesamten Nation liegt. Das schwankt immer etwas, aber 35% ist eine relativ feste und sichere Zahl. Und es gibt keinen einzigen Republikaner weit und breit, der auch nur annähernd sozusagen auf dem Bereich der gesamten Nation über diesen Rückhalt innerhalb der Partei verfügt. Das wirkt sich dann auch auf den Parteiapparat aus. Trump kann sehr oft im Grunde bestimmen, wer als Kandidatin oder als Kandidat in bestimmten Wahlkreisen antritt, weil es wiederum seine Wähler sind, an die diese Kandidatinnen und Kandidaten sich richten müssen. Es gibt nur relativ wenige, vor allem im Senat, die ihre eigene feste Basis haben und an denen Trump sich bislang die Zähne ausgebissen hat. Die Stärke Trumps ist umso verwunderlich, weil es sich bei Trump zum einen um einen tatsächlich nur knapp gescheiterten Putschisten handelt. Denn um nichts anderes hat sich der Versuch gehandelt, durch den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl zu revidieren. Und wer weiß, was diesmal geschieht, sollte Trump die Wahl erneut verlieren. Es kann durchaus sein, dass er dann auch wieder seine Anhänger aufruft, gegen dieses Wahlergebnis vorzugehen, zumal er ja in seiner Wählerbasis durchaus gewaltaffine Gruppen aufweisen kann. Ob man deswegen gleich wie Teile der Demokraten und der liberalen Medien in den USA eine Art neuen Bürgerkrieg beschwören muss, steht in einem anderen Zusammenhang. Ich persönlich halte das für eher unwahrscheinlich, aber das Gewaltpotenzial ist bei Teilen von Trumps Anhängerschaft durchaus vorhanden. Zum anderen irritiert er natürlich als Persönlichkeit aufgrund der des oftmaligen erratischen Irrlichterns, das er vor allem in seiner ersten Präsidentschaft von sich gegeben hat, wo er immer wieder durch zum Teil unmenschliche, zum Teil proletenhafte Sprachwahl aufgefallen ist, durch Frauenfeindlichkeit, durch Feindlichkeit gegenüber Migranten und Migrantinnen aus Lateinamerika und Afrika. Man denke nur an die Rede von den Shithole States. Also hier kann man sehr deutlich erkennen, dass er in einer Art und Weise spricht, wie es amerikanische Präsidentschaftskandidaten und Präsidenten in der Regel nicht zu tun pflegen. Aber gerade deswegen scheint er bei vielen seiner Anhänger durchaus beliebt zu sein, dass nämlich als derjenige, der gewissermaßen die Wahrheit anspricht, so wie die Dinge sind, das, was sich die anderen nicht trauen. Und gerade seine sprunghafte Politik und seine Vorliebe für autoritäre Herrscher, Putin, Kim Jong-il, wen immer man da nennen will, all dies trägt mit auch zu seiner Beliebtheit bei, weil er anders ist als andere. In diesem Zusammenhang wird dann gerne, um Trumps Erfolge zu erklären, das Stichwort Populismus in den Raum geworfen, so auch im Titel dieses Vortrages. Ich habe allerdings meine Probleme, denn einerseits erklärt das Wort Populismus natürlich gar nichts. Es ist erstmal Etikett, das angehängt wird. Zum anderen taugt es auch nicht als analytische Kategorie, schon gar nicht in den USA. Das hat mit der Geschichte des Parteiwesens in den USA zu tun, wo es tatsächlich eine populistische Partei einmal gab, auf die ich nachher noch zurückkommen werde. Die Vorsicht ist beim Wort Populismus schon angesichts des inflationären Wortgebrauches geboten. Was haben eigentlich Trump, Giorgia Meloni, die AfD, Viktor Orban, Erdogan, Evo Morales, Bolsonaro und andere in Europa, Lateinamerika, Nordamerika miteinander zu tun? Oder man denke an andere Beispiele, etwa die französischen Protestbewegungen seit den 1950er Jahren. Warum sind die alle populistisch und Politiker wie Franz Josef Strauß, Gerhard Schröder oder nehmen wir General de Gaulle in Frankreich nicht? Die alle zeichneten sich durch den Appell ans Volk aus. Sie alle haben versucht, die Sprache des Volkes zu sprechen. Sie alle haben auch durchaus vereinfachend argumentiert. Dieser Appell an das Volk ist ja eigentlich etwas genuin Demokratisches und auch die große Emotionalität, die oft damit verbunden ist, gehört an sich integral zu Demokratien hinzu. Also von daher, was eigentlich will uns der Begriff Populismus hier sagen? Alle Versuche, eine brauchbare Typologie des Populismus zu entwickeln, laufen in Anbetracht der Vielfältigkeit der damit beschriebenen Phänomene völlig ins Leere. Populismus ist dadurch erst einmal eine tatsächlich Lehrformel für politische Phänomene, die etablierten Funktionseliten in der Politik, in den Medien, im ökonomischen, aber auch im akademischen Bereich nicht begreifen können oder nicht begreifen wollen. Es sind Begriffe, die ähnlich ja, fast sinnfrei sind, wie sagen wir, der Kampf gegen Rechts, was immer das bedeuten soll, oder auch der Kampf gegen Wokeness auf dem Rechten oder der Kampf um Identität. Der Historiker Lutz Niethammer hat in diesem Zusammenhang einmal von Plastikbegriffen gesprochen. Begriffe, die eine Analyse eher vortäuschen, als sie tatsächlich durchzuführen, weil die Begriffe selber so vielfältig verwendbar sind, dass sie eigentlich nie etwas Konkretes aussagen. In den USA ist der Begriff des Populismus, ich hatte es angedeutet, besonders problematisch, da es hier von den 1890er bis in die 1900er Jahre hinein tatsächlich eine dritte Partei gab, die sich selber als Populist Party bezeichnet hat. Ich werde daher einen kurzen Exkurs in die Geschichte machen, in der ich versuche zu erklären, was es mit dieser Populist Party und ihrem tatsächlichen Populismus eigentlich zu tun hatte, um dann zu zeigen, was Trump von diesen Populisten übernommen hat und worin er sich unterscheidet, weswegen man ihn eigentlich nicht in diese Traditionslinie stellen kann. Die Populist Party war im Grunde Bestandteil einer sehr viel größeren gesamtgesellschaftlichen Reformbewegung, die sich durch den Kampf gegen die oligarchische Erstarrung des etablierten Zwei-Parteien-Systems in den USA richtete. Man muss sich in den 1890er, 1880er Jahren zum Teil schon die USA wirklich als ein System vorstellen, in dem im Wesentlichen eine sehr kleine, durch Monopole und Oligopole geprägte Industrieoligarchie zusammen mit dem Finanzkapital, hierfür steht vor allem das Bankhaus JP Morgan, durch Merger und andere ökonomische Operationen eine Machtbasis sicherte, die sich dann auch in der Politik auswirkte. Wenn man sich den Senat der USA um 1890 ansieht, besteht der aus Millionären und ihren Anwälten, die im Grunde die Situation bei den Demokraten und bei den Republikanern fest im Griff haben und Reformen, die eine echte Demokratisierung des Landes mit sich ziehen würden, erst einmal verhindern. Es handelt sich dabei um Gruppen oder Personen wie John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, E.C. Knight und andere sogenannte Räuberbarone, die insofern alles versucht haben, ihre Monopolstellung und ihre Oligopolstellung auf amerikanischen und internationalen Märkten auf der politischen Ebene durchzusetzen. Gegen diese Verkrustung des damaligen amerikanischen politischen Systems bildeten sich mehrere innerlich zusammengehörende Gruppen von Nationalliberalen und Sozialliberalen Personen, aber auch gesellschaftlichen Gruppierungen, die eine ganz eigene Dynamik entfalteten, die Nationalliberalen und Sozialliberalen vor allem in den Städten und daneben auch der sogenannte agrarische Populismus, der zum Teil in Verbindung mit den amerikanischen Gewerkschaften auf dem flachen Land, in den Kleinstädten des Süden und Mittelwestens von besonderer Bedeutung war. Diese Populisten, die anderen, die in den Städten arbeiteten, werden in der Regel als Progressivisten bezeichnet. Diese Populisten hatten eine ganz eigene Rhetorik, in der es vor allen Dingen um den Common Man, die Interessen des einfachen Mannes, des einfachen Amerikaners gegen die sogenannten Special Interests der Reichen ging. Also hier hat man diese typische Spaltung in die da oben und wir da unten. Und wir da unten sind die eigentlich Guten und die da oben sind diejenigen, die versuchen uns auszubeuten und zu marginalisieren. Diese Rhetorik haben sie nicht erfunden, die ist tief in der amerikanischen Geschichte verwurzelt. Schon der amerikanische Präsident Andrew Jackson, der von 1829 bis 1837 regierte, hat mit diesem Topos des Common Man gegen die Special Interests gearbeitet. Die Populisten und Progressivisten pflegten eine scharfe, sehr polemische Kritik am monopolistischen Charakter der amerikanischen Hochindustrie und auch von ihr beeinflussten undemokratischen Charakter der Gesetzgebungsverfahren sowie der Judikative in den USA. Der damalige Supreme Court hat in der Regel im Interesse der Hochfinanz und des Großkapitals entschieden. Hinzu kam die Kritik am Eisenbahnmonopol, vor allem an Cornelius Vanderbilt, was gerade für die Landwirtschaft sehr negative Folgen hatte, sowie an der Kritik an der Brutalität von Arbeitskämpfen. Damaligen Arbeitgeber nutzten etwa die Pinkerton-Detektei und auch die Armee im Kampf gegen die Arbeiterbewegung, wobei es durchaus immer wieder zu verlustreichen Schlachten kam. Es gab damals das ironische, durchaus korrekte Wort, die amerikanische Armee habe mehr Arbeiter als Indianer erschossen. Ein zentrales Element war gleichzeitig der Kampf gegen den Goldstandard, auf dem vor allem die Banken in den USA beharrten, im Interesse eines florierenden Außenhandels, was aber vor allem für Bauern, aber auch für Kleinunternehmer dazu führte, dass keine Kredite vorhanden waren, so dass das Interesse der Finanzpolitik sich vor allen Dingen am Großkapital ausrichtete und nicht an Kleinunternehmern. Das sind alles Momente, die man bis zu einem gewissen Grade auch bei Trump wiedererkennen kann. Was allerdings bei den Populisten und Progressivisten ebenfalls mit dazu gehörte, war eine sehr breit angelegte Volksbildungsbewegung, das sogenannte Chautauqua Movement, in dem es darum ging, amerikanischen Landwirten, aber auch Personen aus der Arbeiterklasse, Personen aus dem unteren Mittelstand, breite naturwissenschaftliche und technische Bildung zu vermitteln, um sie zu empowern, würde man heute sagen, um es ihnen zu ermöglichen, an der amerikanischen Gesellschaft wirtschaftlich und sozial teilzuhaben. Dabei nutzten die Populisten und Progressivisten, ich hatte es angedeutet, gerne eine radikale, außerordentlich polemische Sprache, in der es immer um diese Zuspitzung zwischen uns und denen, uns da unten und denen da oben ging. Sie waren auch nicht immer gewaltfrei. Das hing allerdings mit dem ja, hohen gesamtgesellschaftlichen Gewaltniveau in den USA im 19. und frühen 20. Jahrhundert zusammen. Politik in den USA, nicht nur Politik, auch Arbeitskämpfe waren außerordentlich gewalttätig. Wie kommt es nun, dass diese Bewegung sozusagen aus ihrer Verbindung mit dem Progressivismus gelöst worden ist, aus ihrer Nähe zu liberalen Reformbewegungen und dann zu einer Art Vorbildcharakter für Donald Trump werden konnte? Der heutige Sprachgebrauch von Populismus leitet sich aus einer Transformation ab, in welcher der Altpopulismus gerade in der amerikanischen liberalen Historiografie der 1940er bis 1970er Jahre völlig neu interpretiert wurde, indem nämlich der Altpopulismus unter Verweis etwa auf den Rassismus eines Thomas Watson, der dem zweiten Ku Klux Klan nahestand, und den allerdings pazifistischen Fundamentalismus des dreimaligen demokratischen Präsidentschaftskandidaten William Jennings Bryan zu einer Art diffusen Protofaschismus umdefiniert wurde. Nach dieser These waren die Populisten keine liberalen Reformer wie die Progressivisten, sondern sie waren irregeleitete, autoritäre Fanatiker, die schon zu einem gewissen Grade Ideologie des Faschismus vorweggenommen hätten. Die Progressivisten hingegen, also urbane Akademiker, wenn man so will, wurden von der gleichen Gruppe von Historikern konsequent zu Vorläufern von Franklin Delano Roosevelts New Deal und der Great Society Lyndon B. Johnson stilisiert. Obwohl sie in der Regel eher den Republikanern nahestand, wurden sie gewissermaßen zu legitimen Vorläufern demokratischer Reformprojekte umdefiniert und aus ihrer Verbindung mit dem Populismus gelöst. Mit dieser Umdeutung, mit diesem begrifflichen Transformationsprozess geriet dann aus dem Blick, dass es sich bei den Progressivisten und Populisten immer um zwei Seiten einer liberal-demokratischen Moderne mit all ihren Licht- und Schattenseiten gehandelt hatte. Die beiden hatten zusammengehört und sie hatten oft auch zusammen agiert. Dies haben amerikanische Historiker wie etwa Charles Postle seit den 1980er und vor allem 1990er Jahren sehr sorgfältig herausgearbeitet. Insbesondere wiesen sie darauf hin, dass der populistische Rassismus und der populistische Fundamentalismus sich durchaus auch bei vielen Progressivisten fanden, vor allem der Rassismus. So war etwa die eugenische Bewegung, die durchaus rassistische Züge trug, im Progressivismus weit verbreitet. Da war man dann, stand man nicht so nah an dem ja auch ländlichen Ku Klux Klan wie viele der ländlichen Populisten. Und vor allen Dingen wiesen Postel und andere zu Recht darauf hin, dass die ganze Semantik der Populisten auf Andrew Jackson zurückging. Und es ist dann wichtig für die Interpretation Trumps als Populisten, dass man bei ihm eine semantische Kontinuität zum Altpopulismus genau auf dieser Ebene findet. Nämlich, ich bin der Verfechter der Interessen des Common Man, des einfachen Mannes gegen die Special Interests, gegen die Eliten, die inzwischen wieder, so dass die Erzählung, die inzwischen wieder die Politik der USA kontrollieren und die auch die Ökonomie in den USA kontrollieren. Und diese Anwaltschaft für den einfachen Mann, und es meint tatsächlich den einfachen Mann, die einfache Frau wird da oft ausgeblendet, diese Anwaltschaft hat Trump immer wieder gerne öffentlichkeitswirksam zelebriert. Aber, und das ist ein sehr großes und gewichtiges Aber, was in Trumps Version einer semantischen Kontinuität zum Populismus völlig fehlt, ist eine positive Vision für ein demokratischeres Amerika. Es fehlt sogar an einer konservativen Vision, wie sie etwa Ronald Reagan in den 1980er Jahren, über die er verfügt hat und die er bis zu einem gewissen Grade auch personifizierte. Bei Trump geht es im Wesentlichen um eine apokalyptische Sprache. Die Endzeit ist nah, das ist etwas, was Evangelikale sehr gut verstehen. Und in sein Make America Great Again suggeriert, dass Amerika weitgehend mit seiner eigenen Person gleichgesetzt wird. Das heißt, anders als bei den Populisten, wo Einzelpersonen gar keine große Rolle spielten, sondern die Bewegung als Ganzes, geht es bei Trump im Wesentlichen um Trump. Und das führt auch zu einem inzwischen doch ziemlich seltsame blütentreibenden Personenkult, für den jetzt nicht nur Evangelikale, sondern auch andere verantwortlich sind, indem man tatsächlich in Trump eine Art endzeitlicher Retterfigur sieht, der einzige, der die USA von dem kombinierten Angriff von liberalen Sozialisten und Kommunisten noch retten kann, wobei der Begriff von Sozialisten und Kommunisten hier sehr gerne sehr weit benutzt wird. Insofern versteht man dann auch, warum Trump schon 2016 mit großer Konsequenz immer wieder alle politischen Gegner, sowohl in der eigenen Partei als auch in anderen Parteien, sozusagen als Feinde Amerikas stilisiert. Wenn er selber Amerika ist und die einzige Hoffnung für Amerika ist, ist derjenige, der sich gegen ihn stellt, immer ein Feind. Das gilt dann auch für die Medien, die Feinde des Volkes, wie er sie einmal bezeichnet hat. Deswegen hat er von Beginn an seine Wähler immer wieder auch auf mögliche, wie er es nennt, Hexenverfolgungen hingewiesen, in denen die, wie er es sagt, Lügenpresse dann versuchen würde, ihn, den Retter Amerikas, zu schaden und ihn zu Fall zu bringen, im Auftrag mysteriöser oder weniger mysteriöser linker Gruppen, die hinter ihnen, den Medien, stehen würden. Und heute wirkt sich das so aus, weil diese Erzählung wieder und wieder wiederholt worden ist. Seit 2015, 2016 fehlt sie in kaum einer Rede, die Donald Trump hält, dass eigentlich jede gerichtliche Anklage, jede Verurteilung, auch die Geschichte vom angeblich gefälschten, von den angeblich gefälschten Wahlen, beziehungsweise dem Wahlsieg seines Gegners, dass die inzwischen tief verinnerlichten Verschwörungserzählungen seiner Wähler, seiner Basis aufs Neue beflügeln und ihn, diese Wähler sozusagen an das Charisma seiner Person binden. Und man sollte tatsächlich aus europäischer Sicht nicht glauben, er habe kein Charisma. Wer einmal an einer Rede von Trump teilgenommen hat oder sie auch nur über Fernsehen gesehen hat, weiß, wie er es schafft, Massen zu begeistern, mit einer relativ einfachen, klaren Wortwahl, mit der Wiederholung des immer selben und dadurch auch diese völlige Fixierung auf seine Person. Auf diese Weise gelang es ihm tatsächlich, eine nationale Stammwählerschaft, ich hatte es gesagt, von rund 35% aufzubauen, und die brechen auch nicht ab. Es gibt immer wieder Einzelne, die sagen, na ja, wenn er verurteilt wird, möglicherweise wähle ich dann nicht, die wählen nicht Biden. Das bringen sie nicht übers Herz, aber möglicherweise will ich dann nicht. Aber das reicht aus. Und wie gesagt, das sind ja auch sich bestätigende Erzählungen. Je mehr er verfolgt wird, umso mehr stehen die hinter ihm. Das reicht aus, um Kontrolle über die Masse der Republikanischen Partei zu üben. Gleichzeitig hat er es fertiggebracht, erst versteckt und dann ganz offen, gewaltbereite, gewaltaffine rechtsextremistische Gruppen an sich selber zu binden. Das hat nach dem 6. Januar etwas nachgelassen. Tatsächlich gab es in diesen Gruppen erheblichen Unmut, weil Trump sein Versprechen, an der Spitze des Zuges zu stehen, nicht wahrgemacht hat. Trotzdem, wenn man sich heute umschaut, diese vor allen Dingen aus ehemaligen Soldaten und Polizisten bestehenden Einheiten, die Oath Keepers, die Proud Boys, die Boogaloos, Milizen und ähnliche, stehen heute wieder bis zu einem gewissen Grad hinter ihnen. Und das ist tatsächlich das, was ich am Anfang gesagt hatte, weswegen immer wieder diese Rede vom möglichen Bürgerkrieg aufkommt. Das sind gewaltbereite Gruppen. Und die auch zum Teil sehr extremistisch, zum Teil sehr rassistisch sind. Das ist das, was man mit dem Begriff der White Supremacy oder das Christian Nationalism in den USA bezeichnet. Das ist nicht die Mehrheit seiner Wähler, um das ganz klar zu sagen, aber das sind Gruppen, die früher in der Republikanischen Partei nichts zu suchen hatten. Man denke nur daran, dass in den 1950er, 60er Jahren durchaus sehr konservative Parteiaktivisten und Intellektuelle wie etwa William F. Buckley und seine Young Americans for Freedom alles getan haben, um die rechtsextremistische, verschwörungstheoretische John Birch Society aus der Partei auszugrenzen. Und selbst unter Nixon und unter Ronald Reagan ist es nicht so weit gekommen, dass man diese Rechtsextremen an die Republikanische Partei gebunden hätte. Was Nixon und Reagan getan haben, war, die demokratischen Südstaaten-Konservativen, die sogenannten Lily Whites oder Dixiecrats, an sich zu binden, dazu auch protestantische Evangelikale, aber eben nicht diese gewaltbereiten, den sogenannten Lunatic Fringe am äußersten rechten Lager der USA. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die aber schon vor Trump stattgefunden hat und die durchaus erklärungsbedürftig ist. Wie also konnte es dazu kommen, dass eine Partei, die jetzt seit geraumer Zeit eher eine konservative Partei war, früher war sie mal eine liberal-progressive Partei wie die Republikaner, ihr Profil, ihr politisches Profil so geändert hat, dass ein Kandidat wie Donald Trump für sie mehrheitsfähig geworden ist? Eigentlich nämlich, wenn man sich die amerikanische Verfassung ansieht, sollte da gerade das Wahlsystem mit den Wahlmännern ja genau eine Person wie Trump verhindern. Die ursprüngliche Konzeption der amerikanischen Republik lief darauf hinaus, zu sagen, was wir wollen, ist ein tugendhafter Eigentümer, ein Gentleman, der nach Art eines klassischen Aufklärers vernunfthaft unter Checks und Balances Kompromisse aushandelt mit anderen tugendhaften Gentlemen, die auch Eigentümer sind, und damit dann die Republik leitet. Das ist keine demokratische Vorstellung, weil die USA nicht als Demokratie, sondern als elitäre, oligarchische Republik gegründet worden sind. Aber Hauptziel dieser ganzen Operation war es, jemanden wie Trump zu verhindern. Und das hat auch in weiten Teilen, sieht man aber von Andrew Jackson ab, funktioniert. Also wo liegen die Gründe dafür, dass jemand wie Trump in dieser Partei mehrheitsfähig wurde und dass die Partei auch ihr Selbstverständnis der klaren Abgrenzung gegenüber bestimmten gewaltbereiten rechtsextremen Gruppen und Verschwörungstheoretikern aufgegeben hat? Die Gründe dafür liegen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Allerdings bedarf es einer kurzen Vorbemerkung. Wenn heute immer wieder von den schmutzigen Wahlkämpfen der Gegenwart gesprochen wird, dürfen wir nicht vergessen, dass die USA eine Politik hatten, eine Innenpolitik, die im gesamten 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert immer rau und gewaltaffin war. Schmutzige Wahlkämpfe mit Massenausschreitungen waren im 19. Jahrhundert die Normalität und nicht die Ausnahme. Das erste Mal, dass in den USA ein Wahlkampf stattfand, bei dem es nicht zu politischen Morden kam, war im Jahr 1885. Und in den Jahren 1866 und 1868 sind im Süden Hunderte von republikanischen Kandidaten durch Ku Klux Klan und andere Organisationen ermordet worden. Und noch im Jahr 1928 hat es einen sehr gewalttätigen Wahlkampf gegeben, der Republikaner nun gegen die Demokraten, als die Demokraten einen Katholiken aufstellten. Also insofern waren hitzige, gewaltbereite, schmutzige Wahlkämpfe eigentlich in den USA die Normalität. Aber dieses Element amerikanischer Politik trat dann von den 1930ern bis in die 1980er Jahre in der Zeit des sogenannten New Deal Order deutlich zurück. Und was sich herausbildete, war eine Art Minimalkonsens einer konformistischen Mitte der Gesellschaft, die bereit war zu jeweils Kompromissen mit der anderen Seite. Was auch an der Struktur der Parteien lag, die immer einen konservativen, einen moderaten und einen liberalen Flügel hatten. Das heißt, im Kongress stimmten liberale Republikaner und liberale Demokraten gegen konservative Demokraten und konservative Republikaner. Da man aber in einer Partei war, war es immer nötig, Ausgleich zu finden. Das war ein Kerngedanke dieser Politik, des New Deal Order, und das der sogenannten Bipartisanship, die nie so richtig bipartisan war, die aber gleichzeitig doch immer die Gespräche zwischen beiden Parteien am Leben hielt. Auf einer ganz allgemeinen Ebene zerbrach dieser New Deal Order aus, wenn man so will, Konsensliberalismus und keynesianischer ökonomischer Staatsintervention mit den drei großen Säulen Big Government, Big Corporationism und Big Unionism seit den 1960er Jahren. Das waren sozusagen die drei gesellschaftlichen Säulen. Ein starker Staat für amerikanische Verhältnisse, starke große Corporations und starke Gewerkschaften, die ein entsprechendes Sozialsystem ausverhandeln sollten, in dem es gesicherte Arbeitsplätze und eine halbwegs funktionierende Altersversorgung geben sollte. Und das hat damals in weiten Teilen auch funktioniert. In den 1970er Jahren kommen dann verschiedene Faktoren zusammen, die dazu führen, dass dieses Modell brüchig und fragwürdig wurde. Zum einen übernahmen sich die USA mit dem Versuch, gleichzeitig den Vietnamkrieg zu finanzieren und die Sozialreformen der Great Society voranzutreiben. Es kam zur sogenannten Stagflation, also der Mischung aus Stagnation und Inflation, die so in der keynesianischen Wirtschaftstheorie nicht vorgesehen war. Und damit zerbrach die keynesianische Wirtschaftstheorie, die weite Teile der republikanischen, vor allem aber der demokratischen Partei, zusammengehalten hatte. Dies fiel mehr oder minder zufällig mit dem Verlust der sozusagen nationalen Autonomie in der Wirtschaft zusammen, dem Prozess, den man heute gerne als Globalisierung der Wirtschaft bezeichnet. Die USA verloren ihre führende Rolle im Welthandel. Um 1950 haben die USA deutlich über 50% des Welthandels kontrolliert und sie verloren ihre technologische Innovationsmacht. Der Aufstieg Japans, der Aufstieg Südkoreas, Deutschlands, Westdeutschlands damals noch, dann aber auch der Aufstieg Chinas führten zu einer ökonomischen Multipluralität, die für viele Amerikaner überraschend kam und die ihren Glauben, ihren Fortschrittsoptimismus, den Glauben, die USA würden auf der Position beharren können, die sie 1950 hatten, dann doch deutlich erschütterte. Das war etwas Neues, weil es der UdSSR im Kalten Krieg nie gelungen war, diese Art von ökonomischer Machtstellung der USA auch nur anzutasten. Dies verband sich dann in der Folge mit dem wirtschaftlichen und sozialen Niedergang ganzer Regionen, die bis dahin von den Produktionsregimen der fordistischen, keynesianischen Gesellschaft profitiert hatten, insbesondere die von der Hochindustrialisierung der Moderne profitiert hatten. Man denke an Detroit, man denke an Teile des Mittelwestens, an West Virginia, Teile von Pennsylvania, Ohio. Das, was heute der Rust Belt geworden ist, das ist ein ganz klarer, deutlicher Ausdruck für eine Verlusterzählung. Da haben Menschen ihre Arbeitsplätze konkret verloren, für die sie ausgebildet waren, von denen sie erwartet hatten, dass sie in der Zukunft und auch ihre Kinder von diesen Arbeitsplätzen und den sie umgebenden sozialen Flankierungsmaßnahmen profitieren könnten. Es kam zu einem Aufstieg einer neuen, sehr viel stärker industrialisierten Industrievariante, vor allen Dingen im Süden, wo es um Hochtechnologie ging. Denken Sie an den sogenannten Sunbelt, in dem vor allen Dingen Hochtechnologie, die durch Rüstungsaufträge generiert worden war, zum Zuge kam. Da sagte man aber nicht, das waren alles Staatsaufträge, sondern die Erzählung, die im Süden verbreitet war, war, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, gegen den Staat. Wir sind so stark, dass wir den Rust Belt abgehängt haben. Und das trug zu einem völlig neuen Selbstbewusstsein des amerikanischen Südens bei. In Kalifornien haben sie mit Silicon Valley eine ähnliche Entwicklung. Parallel dazu wurden Produktionsstätten, Betriebe, die in den alten Technologien gearbeitet hatten, mehr oder minder systematisch ins Ausland verlegt. Hier spielten NAFTA, also die North American Free Trade Association, eine große Rolle, denn sehr viele dieser Arbeitsplätze gingen nach Mexiko oder nach Kanada, einige gingen auch nach China. Und auch das waren objektive Verluste, mit denen Menschen fertig werden mussten, die darauf aufgebaut hatten, dass sie diese Arbeitsplätze weiterhin haben würden und dass sie aus denen ihre Häuser abbezahlen können, dass sie ihre Alterssicherung daraus erreichen können und dass sie ihren Kindern möglicherweise ein College-Studium aus diesen Arbeitsplätzen finanzieren können. Das heißt, es kommt in weiten Teilen des amerikanischen Mittelwestens, und Teilen des Nordens zu einem Verlust an sozialer Sicherheit und an sozialen, gut abgefederten Arbeitsplätzen. Umgekehrt ziehen viele Menschen in den amerikanischen Süden. Das ist der Prozess der sogenannten Southernization und übernehmen dort die konservativen Werte. Das heißt, es kommen Menschen, sagen wir, aus Ohio, die dann in South Carolina oder in Georgia einen Arbeitsplatz bekommen, die sich dort einer evangelikalen Kirche anschließen und die dann eher in eine Richtung eines eher konservativen Denkens gehen, etwa auch gewerkschaftsfeindlich, weil sie sich sagen, die Gewerkschaften haben es auch nicht geschafft, unsere Arbeitsplätze zu sichern. Dies wiederum verbindet sich mit dem Prozess der Suburbanisierung, das heißt, viele Angehörige der Mittelklassen verlassen die Innenstädte und es kommt zu getrennten Lebenswelten zwischen den eher konservativen Menschen aus der Mittelklasse, das sind nicht nur Weiße, das sind zunehmend auch Angehörige der Schwarzen und der Latino-Mittelklasse und den Einwohnern der Innenstädte, die dann oft in Armut leben. Und dadurch, dass man nicht mehr weiß, wie diese Menschen leben, kann man alles Mögliche über sie erzählen. Trump macht das sehr wenig subtil, indem er immer wieder auf die korrupten Innenstädte der USA verweist. Das meint Innenstädte, in denen Schwarze und Latinos leben. Da versteht auch jeder in den USA, was genau damit gemeint ist. Im Süden kommt ein weiterer Faktor der Verunsicherung hinzu. Das war die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Und das zunehmende Selbstbewusstsein der schwarzen Minderheit, das für viele Angehörige der weißen Mittelklassen etwas Beängstigendes mit sich bringt. Man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel die National Rifle Association ihre besondere Stärke seit den Rassenunruhen in den amerikanischen Großstädten 1967-68 entwickelt hat, als sie anfingen, weiße Hausfrauen in den Vororten der USA mit Schusswaffen zu versorgen. Und dann sagt ihr, braucht das. Weil in den Innenstädten sitzen revolutionäre Horden, die wollen euch euer Eigentum wegnehmen. Dies verband sich mit der Kulturrevolution der 1960er Jahre, die bis heute nachwirkt, insbesondere der sexuellen Revolution, der Auflösung der alten Ehestrukturen. Deswegen spielt die Frage etwa der homosexuellen Ehe und der Abtreibung auch gerade bei der religiösen Rechten so eine wichtige Rolle, aber auch die Niederlage im Vietnamkrieg. Und der durch Watergate hervorgerufene allgemeine Vertrauensverlust in die da oben. 1972 haben 80% der Amerikaner erklärt, sie würden ihrer Regierung vertrauen, gleichgültig welcher Partei. 1974, 2 Jahre später, nach Watergate, sagen 80% der Amerikaner das genaue Gegenteil. Sie würden niemanden mehr da oben trauen. Und einer der ersten, der das ausgenutzt hat, war der Demokrat Jimmy Carter, der sich mit dem Motto halt wählen lassen, ich kämpfe gegen das Establishment in Washington. Interessanterweise viele der Dinge, die die Demokraten den Republikanern heute vorwerfen, haben sie eingeführt. Also dieser Kampf gegen das Establishment. Dann die Tatsache, etwas ist Judicial Activism, dass man Gesetzgebungsvorhaben über einen der eigenen Partei genehmen, Supreme Court, ohne große parlamentarische Diskussion durchbringt. In den 1960er, 70er Jahren war das ein klassisches demokratisches Stilmittel. Man denke an das Abtreibungsurteil Roe versus Wade oder an die Verdrängung der Religion aus den amerikanischen Schulen. Mit dieser zunehmenden Kritik am Establishment kommt es auch zu einer Transformation der Parteien unter dem Schlagwort der Transparenz. Bis dahin, bis Ende der 60er Jahre, waren beide Parteien im Grunde von, wie soll man sagen, Bossen in Hinterzimmern beherrscht worden. Das waren sehr intransparente und auch durchaus korrupte Verhältnisse, die allerdings den Vorteil hatten, dass man in diesen Hinterzimmern nach dem Motto eine Hand wäscht die andere, zu Ergebnissen gekommen ist. Man war immer daran, mit beschäftigt, untereinander in Verhandlungen einzutreten. Und etwa die Bürgerrechtsbewegung hat sehr stark Die schwarze Bürgerrechtsbewegung hat sehr stark von diesen Bossen in Hinterzimmern profitiert. Also gerade mit die korruptesten Bosse waren große Förderer der amerikanischen schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Man denke etwa an den damaligen Bürgermeister von Chicago, Daley. Ab 1969 beginnen die Demokraten dann gefolgt von den Republikanern mit einer Parteireform, die tatsächlich die Partei transparenter machen soll, was wiederum dazu führt, dass bei den Demokraten diese aus der Arbeiterbewegung stammenden gewerkschaftsnahen, mafianahen, korrupten Bosse abgelöst werden durch eine neue Funktionselite, die sich vor allem aus jungen Akademikern zusammensetzte. Das bedeutete für die Demokratische Partei einen massiven Verlust am rechten Rand der Demokraten. Die sogenannten Blue Dogs, die konservativen Demokraten, die noch bis in die 1980er Jahre die Mehrheit der Abgeordneten stellten, verließen die Partei oder wurden in parteiinternen Wahlen abgelöst durch linksliberale Zentristen, demokratische Sozialisten und akademische Aktivisten, die nun ihre Motivation in die Politik hineinbrachten. Dadurch rückte die Demokratische Partei verglichen mit den 1950er Jahren deutlich nach links. Das ist jetzt aus deutscher Gesichtspunkt nicht sehr deutlich, aber aus amerikanischen Gesichtspunkten wurden sie deutlich linker. Dies wiederum führte dazu, dass die Republikaner nach dem Motto „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ diejenigen, die aus der Demokratischen Partei abwanderten, nämlich die Lily Whites, also die Südstaatendemokraten, aber auch die Reagan Democrats, konservative katholische Arbeiter, die sich durch die ökonomischen Entwicklungen bedroht fühlten, aufsammelte. Das hat vor allen Dingen Ronald Reagan getan. Und dies führte in den 1990er Jahren zu einer Politik, die im sogenannten Pakt mit Amerika von Newt Gingrich ihren Höhepunkt fand. Von da an positionierte sich die Republikanische Partei gleichzeitig als Partei des Yes, wir sind Partei dieses Systems, und des No, wir kämpfen gegen das Establishment. Und dadurch kam in die Partei eine permanente Ambivalenz, wo nicht mehr klar war, wo ist eigentlich der rechte Rand der Partei. Das ist der Punkt, wo allmählich Gruppen in die Partei einsickern, die in der klassischen republikanischen Partei kein Zuhause gehabt hätten. Die Demokraten umgekehrt entfremdeten sich von ihrer klassischen Wählerbasis, indem sie sozusagen aktivistischer, linker und akademischer wurden und setzten zunehmend auf den demografischen Wandel. Das heißt, sie glaubten, dass Schwarze, Latinos und andere Minderheiten in den USA automatisch die Demokratische Partei wählten. In diesem Prozess versäumten sie es allerdings, das auf eine lokale und regionale Basis zu stellen. Im Prinzip, wenn man es etwas drastisch ausdrücken will, räumten die Demokraten den Boden im Mittelwesten und im Süden. Es gibt heute weite Teile im Mittelwesten und im Süden, wo sie keine funktionierende demokratische Parteibasis mehr finden und keine Parteiorganisation mehr, die dafür sorgen könnte, dass die Demokraten hier zum Beispiel wieder Stimmen bekommen. Und sie brauchen diese Organisation vor allem bei Wahlen. Das hat man aufgegeben. Man konzentrierte sich auf die Ränder, die Atlantikküste, die Pazifikküste, dort, wo die Gewinner der Globalisierung saßen, und man konzentrierte sich auf ethnische Minderheiten, vor allem Schwarze und Latinos. Und man konzentrierte sich auf den sogenannten präsidentiellen Flügel. Das heißt, die Demokratische Partei ging nun von einem Konzept aus, wir müssen die Präsidentschaft gewinnen und möglichst die Kontrolle über den Kongress, dann können wir unsere Vorhaben durchsetzen. Die Einzelstaaten sind für uns nicht mehr relevant. Das drückt auch ein bestimmtes Staatsverständnis aus, das bis zu einem gewissen Grade unamerikanisch ist, nämlich die Vernachlässigung der Einzelstaaten. Interessanterweise konnte man dann aber nur noch Wahlen gewinnen mit Hilfe von Personen, denen es gelang, gewissermaßen Emotionalität zu entwickeln und genau den, in Anführungszeichen, Populismus zu bedienen, den man Trump vorwirft. Das kann man sehr schön bei Bill Clinton sehen, der das meisterhaft machte. Man kann es aber auch bei Barack Obama sehen, der genau auf diese Art ebenfalls versuchte, Wähler aus den eher konservativen, moderat konservativen Gruppen auf dem flachen Land zu gewinnen. Wer das überhaupt nicht konnte, war Hillary Clinton mit ihrer offen zur Schau gestellten Verachtung ländlicher, suburbaner, weißer Arbeiterklassen, wenn sie etwa von den armen Menschen, die Waffen lieben, sprach. Wenn sie einen offenen Antikatholizismus zur Schau stellte, da kann man dann verstehen, warum diese Gruppen, die eigentlich ursprünglich einmal demokratische Wähler waren, zu Trump übergelaufen sind. Hillary Clinton hat zum Beispiel nie einen Swing State wie Michigan besucht, wo diese Form von konservativer Arbeiterwählerschaft besonders stark ist. Und es ist dann kein Zufall, dass Michigan unter Clinton an Trump fiel, während Biden, der mehr Verständnis für diese Gruppen hatte und hat, es wieder zurückgewinnen konnte. Insofern haben sich beide Parteien, die Demokraten und die Republikaner, von dieser Konsensgesellschaft des New Deal Order wegentwickelt, wobei die Radikalisierung der Republikaner offensichtlicher war. Und sie wurde noch einmal beschleunigt, als ausgerechnet John McCain im Wahlkampf gegen Barack Obama der zwar die strukturellen Defizite der eigenen Partei erkannte, dann aber sich überreden ließ, Sarah Palin, die Frontfrau des sogenannten Tea Party Movement auf der extremen Rechten der Partei, zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin zu machen. Er hat selber einmal gesagt, das war der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe, Sarah Palin zu meiner Vizepräsidentschaftskandidatin zu machen, denn damit waren die Gruppen, die sich um das Tea Party Movement gesammelt hatten, nun in der Partei angekommen und begannen hier in der Partei sozusagen mit ihrer Arbeit. Die Demokraten setzten weiterhin auf den demografischen Wandel und sahen nicht, das ist etwas, was Donald Trump sehr viel früher erkannte, dass die Schwarzen und die Latino-Mittelklassen sich in erster Linie als Mittelklassen verstanden und nicht als Schwarze und Latinos. Das heißt, ihr Wahlverhalten von ökonomischen Interessen abhängig machten. Das war etwas, was Bill Clinton noch erkannt hatte und was auch Barack Obama erkannt hatte. Und hier findet sich nun diese interessante Zustandsbeschreibung, dass bei der letzten Wahl, als Joe Biden gewonnen hat, er gewonnen hat, weil ein Teil der alten weißen Männer aus der katholischen Arbeiterschaft einen alten weißen Katholiken gewählt hat, während ein nicht unerheblicher Teil der Schwarzen und der Latino-Mittelklassen plötzlich Donald Trump gewählt hat. Und auch da muss man bei den nächsten Wahlen sehr sorgfältig hinschauen, wer wählt eigentlich am Ende jemanden wie Biden und wie Trump. Trump hat sehr früh verstanden, wie in dieser Situation, in dieser offenen Situation, wo beide Partei-Establishments eigentlich keine richtige Strategie mehr hatten, wie man das ausnutzt. Und ihm kam dabei vor allen Dingen seine massenmediale Präsenz zugute. Trump war bekannt als Medienpersona. Er war bekannt als harter, etwas prolliger Macher. Und das war etwas, was er systematisch auch wirtschaftlich ausgenutzt hat. Zudem hatte er durchaus Sympathisanten, selbst in liberalen Medien. Wir vergessen immer, dass einer der ersten, der Donald Trump aufforderte, Präsident der USA zu werden, in den 1990er Jahren Larry King, der Talkmaster von CNN war. Und dass CNN den letzten Wahlkampf von Trump in einem Maße begleitet hat, der vielen auffällig war, wo man dann hinterher auch herausbekommen hat, dass der Chef von CNN damals gesagt hat, wir müssen über Trump so viel wie möglich berichten, 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 berichten. Das bringt Einschaltquoten, das bringt Geld. Also insofern ist, wenn man so will, sind die Krokodilstränen, die nach der Wahl dann flossen, und auch die erkennbare Radikalisierung von CNN, da müssen sich einige Leute sehr an die eigene Nase packen. Hinzu kommt, dass, auch wenn es um Medien geht, Trump natürlich von konservativen TV, Internet, Formaten, aber auch von Radiosendern sehr stark unterstützt worden ist. Und ihm spielte eine von den Mainstream-Medien im Grunde bewusst durchgeführte Entpolitisierung weiter Teile der amerikanischen Bevölkerung eine Rolle. Die amerikanischen Mainstream-Medien haben seit den 1970er Jahren die politische Berichterstattung, also ABC, NBC, CBS, massiv zurückgefahren und haben sie im Grunde den Spartensendern MSNBC, CNN und Fox News überlassen. Ein Chef von CBS war es damals, glaube ich, hat mal gesagt, unsere Kunden interessieren sich nicht für Politik, und er meinte die Werbekunden. Also insofern hat man hier eine erkennbare Entpolitisierung, damit gleichzeitig eine Emotionalisierung der Politik und ein Unverständnis gegenüber komplexen Diskussionen. Trump verfügt aber auch über ein gewisses Gespür für die Nöte seiner Wähler. Insbesondere sein Kampf, sein oft rhetorischer, aber auch durchaus faktischer Kampf gegen die Folgen von Freihandel und Globalisierung, gegen NAFTA, seinen Wirtschaftskrieg mit China. Das sind alles Dinge, die in seiner Wählerschaft enorm populär sind. Die NAFTA und China zusammen mit Deutschland gelten und Japan gelten als die Hauptverantwortlichen für Arbeitsplatzverluste in den USA. Das bringt Zustimmung und zwar nicht nur von alten weißen Konservativen, sondern durchaus eben auch in der schwarzen und der Latino-Mittelklasse. Und auch in diesen Gruppen gibt es erhebliche Vorbehalte gegenüber der Massenmigration, vor allen Dingen aus Lateinamerika. Also man weiß, dass sehr viele Schwarze, selbst bis in die Ghettos hinein, unzufrieden sind mit der Tatsache, dass hier spanischsprachige, zum Teil nicht einmal spanisch sprechende Mayas etwa aus Guatemala kommen, und dann sagen, die nehmen uns das weg, was wir uns mühsam aufgebaut haben. Also solche Konflikte finden ja eher in den Arbeiterklassen, in der Unterklasse statt. Und die wurden von den Demokraten nie auch nur adressiert, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Und ein letzter Punkt, den Trump immer wieder anspricht, auch gerade mit seinem prolligen Auftreten, ist das Problem der Sozialdisziplinierung breiter Volksmassen durch akademische und radikale Aktivistinnen und Aktivisten. Man denke an Frage der Gender-Sprechweise. Man denke an Fragen, die lange in den USA thematisiert worden sind, von Third Gender Toiletten an Elite-Universitäten, die selbst transsexuelle Arbeiter in Ohio nicht im Mindesten berührt hat, die dann trotzdem eher republikanisch wählen, weil sie aus ökonomischen Interessen heraus wählen. Also das sind alles Elemente, mit denen die Demokratische Partei sich viel Vertrauenskapital bei Gruppen, die an sich immer ihre Wähler waren, verspielt hat. Sie kennen das aus Europa in ganz ähnlichen Zusammenhängen, wenn Sie sich anschauen, wo der Front National, wo die FPÖ, wo die AfD und andere, oder auch UKIP in Großbritannien, wo die ihre großen Erfolge erzielen. Das sind oft klassische sozialdemokratische Regionen. Also gehen Sie mal nach Gelsenkirchen, da können Sie das, oder Essen, da können Sie das sehr gut beobachten. Das heißt, hier hat auch sozusagen ein Bruch zwischen klassischen Wählern und der Partei stattgefunden. Trump kann dabei auch immer wieder, und das richtete sich sowohl gegen die demokratische wie gegen die republikanische Elite, darauf verweisen, dass deren Interessen, ihre sozialen und ökonomischen Interessen sich überlappen würden. Beide hätten ein Interesse an billigen Migranten als billige Arbeitskräfte im Prozess der Globalisierung. Das ist etwas, was der konservative Publizist Michael Lind schon in den 1990er Jahren angesprochen hatte, was aber im Wesentlichen im politischen Betrieb nicht aufgenommen wurde. Es gab immer wieder Skandale um Latino-Nannies und Latino-Gärtner bei führenden Mitgliedern der Demokraten und der Republikaner. Und das war natürlich etwas, was der Rhetorik Trumps massiv in die Karten spielte. Insofern griff er anti-intellektuelle, anti-mediale, anti-urbane, also anti-großstädtische und anti-akademische Topoi, die in der Bevölkerung sowieso vorhanden waren, vor dem Hintergrund der Krisenerscheinungen in der klassischen Hochindustrialisierung, griff er auf diese Topoi zurück, formulierte sie noch einmal schärfer, so dass es sich anhörte wie auf dem Stammtisch. Und das führte zu dem Eindruck, das ist einer von uns, obwohl jeder wusste, er ist keiner von uns. Die meisten stimmen auch mit seinem Lebensstil nicht überein oder mit seinen vielen Ehen, mit seinem notorischen Brechen der Ehe. Das sind alles Dinge, die vor allem unter Evangelikalen durchaus kritisch und kontrovers diskutiert wurden. Aber man hatte am Anfang zumindest das Gefühl, hier ist wenigstens mal einer, der das sagt, was wir denken. Und jetzt, im Laufe der Zeit hat sich daraus, wie ich es erwähnt habe, ein regelrechter Personenkult entwickelt. Und dieser Personenkult, dieser Glaube, dieser Mann sei derjenige, der sozusagen diese gesellschaftlichen Gruppierungen aus der Marginalisierung herausführen könnte, kann durchaus, da will ich mich aber noch nicht festlegen, dazu führen, dass er im November erneut gewählt wird. Und zwar nicht als Populist, sondern als Trumpist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Thank you.